ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und wir laufen, springen und drehen uns jetzt ganz schnell rein in diese neue Folge eures Lieblingspodcasts, denn unsere heutige Gästin kann das auf Eis besonders gut. Paarläuferin Minerva Hase zeigt mit ihrem Partner Nikita Volodin der Konkurrenz häufig die kalte Kufe. Anfang des Jahres belohnen sich die beiden mit Bronze bei den Weltmeisterschaften und auch in der neuen Saison sind sie schon wieder kaum zu schlagen.
Das deutsche Top-Duo Minerva Fabian Hase und Nikita Volodin. Die Sprungsequenz aus Dreifach-Toe-Loop, Doppelachsel und nochmal Doppelachsel. Perfekt. Und schon nehmen sie Anlauf zum Einzelsprung, dem dreifachen Salchow, der ihnen im Kurzprogramm so erstklassig gelungen war. Doch in der Kür stürzt Mini bei der Landung. Das letzte Sprungelement, der dreifache Wurfsalcho, und er klappt. Butterweich die Landung. Die beiden sind einfach ein perfektes Paar auf dem Eis. Und sie bekommen 138,30 Punkte. Persönliche Bestleistung für Mini und Nikita in der Kür. Und am Ende ist es völlig verdient. Die Bronzemedaille.
Und damit herzlich willkommen, Minerva Hase. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, läuft bei euch, kann man sagen, oder? Ganz flapsig.
Ja, ich würde, kann mich nicht beschweren.
Aber hattet ihr das denn vor dieser Saison auch im Gefühl, dass das jetzt so weitergeht?
Also wir haben uns dementsprechend auch vorbereitet in der Offseason, um den nächsten Schritt zu gehen. Also es ist natürlich schön, dass es dann auch bei Wettkämpfen funktioniert. Da weiß man immer nicht mit der Aufregung. Aber wir haben, würde ich sagen, gut genug trainiert, um das so abrufen zu können.
Wir haben jetzt eben ein paar Ausschnitte vom Gewinn der Bronzemedaille in Montreal gehört. Einer deiner größten Erfolge. Wie ist das denn für dich, wenn man auf einmal weiß, die Konkurrenz weiß ganz genau, wenn ihr abliefert, dann geht es nur noch um die Plätze hinter euch?
Es war erstmal ein sehr ungewohntes Gefühl, weil ich das davor nie gewohnt war. Sonst war ich immer diejenige, die so war, so, oh, wäre mal schön, ganz vorne mitzulaufen. Und dass man es jetzt irgendwie da nach oben geschafft hat, ist, glaube ich, ein Traum von jedem Leistungssportler, mal dahin zu kommen.
Aber kannst du denn sagen, ob irgendwie ein Knoten geplatzt ist? Oder was ist so das Erfolgsgeheimnis momentan?
Also wir haben letztens mal ausgerechnet, ich bin jetzt, glaube ich, mittlerweile das 10. Jahr, was ich in der Meisterklasse laufe, also in der höchsten Klasse, die es bei uns beim Paarlaufen gibt. Also ich würde sagen, langsam ist man so ein bisschen angekommen und hat auch schon viele Wettkämpfe hinter sich gebracht auf der großen Bühne, was natürlich sehr hilft, um sich Techniken erarbeitet zu haben. Genau, also vielleicht spielt das auch ein bisschen mit rein.
Ja, du bist ja eigentlich erst sehr jung, mit 25, schon 10 Jahre dabei. Du hast mit 15, 16 angefangen mit dem Paarlauf. Dein langjähriger Partner Nolan Segert, der hat im Sommer 2022 seine Karriere beendet. Wie war das für dich, wenn man sich nach 8 Jahren dann so neu orientieren muss?
Erstmal ungewohnt, weil ich habe mit Nolan angefangen, als ich 14 war. Also als ich noch komplett unerfahren im Paarlaufen war, noch gar keine Ahnung hatte, was auf der großen Bühne abgeht. Ich bin quasi mit Nolan aufgewachsen, durch die Pubertät gegangen und habe erste Erfolge mit ihm gefeiert. Von daher stand ich erstmal da und war so, wie geht das jetzt eigentlich, neuen Partner finden, nochmal neu anfangen? So, das ist man gar nicht gewohnt, sich auch neues Vertrauen aufzubauen. Aber es hat gut funktioniert und ich bin sehr glücklich mit meinem Partner jetzt.
Du hast gerade von dieser Pubertät gesprochen. Was musste er alles ertragen? Möchtest du darüber sprechen?
Also ich glaube, er musste schon sehr viel ertragen. Ich würde sagen, schon eine kleine Zicke manchmal, vielleicht manchmal auch eine große Zicke. Ich fand das am Anfang ganz ungewohnt. Er war ja nun wirklich 8 Jahre älter. Dann auch so mit einem Jungen anfassen und in die Augen schauen und da irgendwie eine Liebesgeschichte auf dem Eis erzählen, fand ich am Anfang noch nicht so toll. Hat sich dann ergeben und aber ich glaube, da muss er schon starke Nerven manchmal haben.
Also das muss wirklich sportliche Liebe sein, wenn man das dann über Jahre so macht, oder? Oder miteinander macht.
Ja, auf jeden Fall. Also der Sport ist auf jeden Fall meine große Liebe und ich liebe es immer noch wie am ersten Tag. Und man entwickelt sich ja auch zum Glück weiter. Mittlerweile ist die Hemmschwelle da ein bisschen gesunken, was das Anfassen und Angucken geht. Man wird erwachsener, man hat auch natürlich auch irgendwie seine eigenen Charakter und Eigenschaften und Persönlichkeit ein bisschen gestärkt und gefestigt und deswegen wird es leichter mit dem Alter, würde ich sagen.
Aber man ist ja auch so ein bisschen Schauspielerin, ne, auf dem Eis.
Ja, würde ich schon sagen. Also man hat halt ja auch nicht immer nur die Liebesgeschichte, sondern man hat ja, je nachdem, welche Musik man wählt, ganz verschiedene Charaktere, die man da aufs Eis bringen muss, auch mit seinem Partner zusammen. Und ich finde, das macht es aber auch sehr spannend an unserem Sport, dass man sich immer irgendwie neu entdeckt.
Was liegt dir mehr, eher so die sportliche, die technische Note oder mehr die künstlerische? Also wo gehst du eher auf?
Also ich persönlich gehe eher in der künstlerischen Note auf. Ich liebe es einfach, mich zu Musik zu bewegen und die Musik bis so ins kleinste Detail auszuarbeiten und zu interpretieren. Aber die technische Note ist natürlich in erster Linie das, wo wir die meisten Punkte auch am Anfang uns erlaufen. Von daher ist die auch nicht zu unterschätzen.
Du hast ja eben gesagt, dass die Partnersuche sehr schwierig ist. Hattest du auch mal darüber nachgedacht, ebenfalls aufzuhören, als Nolan dann weg war?
Ja, tatsächlich schon. Also ich bin für eine Paarläuferin relativ groß mit meinen 1,67 und man sagt schon, dass der Partner ungefähr 20 Zentimeter Größenunterschied haben sollte im Bestfall. Ich hatte schon auch gewisse Ansprüche, dass ich jetzt nicht mit jedem laufen würde, sondern schon gewisse Checkboxen quasi erfüllt sein müssen. Und da war tatsächlich Nikita mit der einzige Partner auf dem Markt. Also es war mehr oder minder ein richtiger Glücksfall, dass ich ihn gefunden habe und er auch mit mir laufen wollte und dass es so gut geklappt hat. Ich glaube, sonst weiß ich nicht, ob ich jetzt noch Eiskunstläuferin oder im Wettkampf unterwegs wäre.
Wie dieses Match zustande gekommen ist, da kommen wir später nochmal drauf. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also warum ist das so schwierig und wie lernt man sich kennen?
Warum ist das so schwierig? Also bei das Paarlaufen, die Disziplin, lebt halt davon, Vertrauen ineinander zu haben. Und das hängt von ganz vielen Kleinigkeiten ab. Ist der Rhythmus von uns beiden auf dem Eis zusammen gut? Also haben wir ähnliche Technikansätze? Wenn man jetzt jemanden hat, der komplett anders das Element gelernt hat, ist es sehr schwer, die Technik zu vereinen. Also auch sowas spielt da groß mit rein. So, wie passen die Persönlichkeiten zusammen? Wir hängen wirklich ja am Tag 6 Stunden aufeinander und das 6 Tage die Woche. Also wenn man da komplett verschiedene Charakterzüge hat, wird es auch schwer, auf Dauer zu arbeiten und Leistung zu bringen. Also würde sagen, das sind so die größten Probleme, die man so hat, den richtigen Partner zu finden.
Aber wie läuft so ein Kennenlernprozess ab? Also gibt's irgendwo eine Datenbank und dann geht man da rein und sagt so, ich brauche hier jetzt einen neuen Paarlaufpartner? Oder wie funktioniert das?
Tatsächlich gibt es so eine Art Paarlaufbörse bei uns. ich habe davon nicht Gebrauch gemacht. Ich habe einen russischen Trainer, der aber auf der ganzen Welt sehr, sehr gut vernetzt ist, mit dem ich auch schon mit meinem alten Partner zusammengearbeitet habe. Und der hat sich dann auf der ganzen Welt angehört, bei vielen Paarlauftrainern angerufen, gefragt, ob die irgendwen gerade zur Verfügung haben, hat sich wirklich von Europa, Kanada, USA, Russland überall umgehört. Und so wurde er dann aufmerksam gemacht auf Nikita, der zu dem Zeitpunkt Shows gelaufen ist, also auch gar nicht mehr im Wettkampf-Business drinne war. Und dann hat uns unser Trainer quasi vermittelt. So kam das zustande.
Ja, das war ja auch aufgrund der aktuellen politischen Situation, die ja momentan auch nicht einfach ist, ne?
Mhm.
Hast du denn damit gerechnet, dass es auf einmal so viele politische Fragen auch geben wird, wenn du mit diesem Partner zusammenläufst?
Ja, also mir war schon klar, dass nicht alle sagen werden, Yippie, das ist die perfekte Wahl, was jetzt das Politische angeht. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr glücklich damit, wie trotzdem mit uns umgegangen wird, auch von Interviews her. Bis jetzt haben alle Nikita mit offenen Armen willkommen in Deutschland und fragen uns in erster Linie auch über unsere Erfolge aus und nicht über den Background, weil wir auch gesagt haben, uns geht es im Endeffekt darum, unserer Leidenschaft nachzugehen und da zusammen Erfolge feiern zu können. Und in zweiter Linie geht es darum, woher wir kommen oder für welches Land wir laufen.
Ich habe dir ja auch gerade jetzt die Frage gestellt hier in diesem Podcast. Hast du manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass du dazu gezwungen wirst, eine Haltung einzunehmen, also dass du irgendwie Stellung beziehen musst?
Ja, also es kommt schon öfters Fragen, wie das aussieht, auch zwischen uns. Ich versuche mich da ehrlich gesagt auch zu distanzieren, sowohl wie Nikita, das haben wir so besprochen, weil wir einfach, finde ich, nicht in der richtigen Position sind, da eine Stellung zu beziehen. Wir sind hier, um irgendwie unseren Sport zu machen und nicht politisch uns irgendwie zu platzieren, also zumindest nicht im Öffentlichen. Was jetzt privater unsere Stellungen sind, das bleibt privat und so gehen wir das auch eigentlich immer an.
Okay, dann würde ich einfach mal ein Ausrufezeichen dahinter setzen. aber wir müssen noch mal ganz kurz über deine vorherige Zeit mit Nolan Segert sprechen. Mhm. Die war ja nicht nur mit Erfolgen geprägt. Ihr musstet ja leider auch viele Rückschläge hinnehmen. Zum Beispiel das Aus bei den Olympischen Winterspielen 2018 aufgrund deiner Rückenverletzung. Die hat so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann der Syndesmoseriss im Februar 2021 und dann 2022 die Olympischen Spiele in Peking. Und dann wird Nolan auf Covid getestet. Nimm uns noch mal ganz kurz mit, wie war dieser Moment für dich, als dieser Test halt eben positiv war?
Also da ist wirklich für uns beide erstmal eine Welt zusammengebrochen. Es sind auch viele Tränen geflossen. Vor allem, ich glaube, für Nolan war es auch sehr schwer, weil er wirklich einer der vorsichtigen Menschen war, was dieses ganze Corona-Thema angeht. Also er hat wirklich, ich kenne keinen, der so viel dafür getan hat, sich nirgendwo anzustecken. Und dass es jetzt, glaube ich, genau ihn trifft, damit haben wir alle überhaupt nicht gerechnet. Also es kam aus dem Nix. Und ich glaube, was halt auch schlimm war, ist, dass er an sich keine Symptome hatte. Also er hat sich gut gefühlt, er hat sich gesund gefühlt und musste trotzdem in die Quarantäne. Und ich glaube, das war mental für ihn noch schwerer als für mich, weil ich wenigstens mich bewegen konnte und wenigstens aufs Eis gehen konnte, aber ja, dieses Bangen, ob wir überhaupt noch laufen dürfen oder nicht, war schon einer der schwierigsten Momente.
Er war ja in derselben Situation wie der nordische Kombinierer Erik Frenzel damals. Und das Schlimmste war, glaube ich, auch, dass sie komplett abgeschottet worden sind. Man wusste ja auch gar nicht, in welchem Haus die sind. Man konnte da ja auch nicht mal eben so hinfahren, ne?
Nee, genau. Also es war wirklich nur über Telefonkontakt und auch ja, man konnte auch nicht irgendwie Essen hinbringen, irgendwas, damit er sich besser fühlt, quasi irgendwie, ich weiß nicht, Unterhaltungsprogramm oder irgendwas. Er meinte ja auch, er hatte ja auch wirklich keine Möglichkeiten, wirklich sich zu bewegen. Das Zimmer war winzig klein und ich glaube, diese 10 Tage, die er da auf dem Zimmer hocken musste, also ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das war, glaube ich, sehr hart.
Jetzt bereitet man sich ja alle 4 Jahre auf die Olympischen Spiele vor. War das kurz der Moment, wo du gedacht hast, warum wir? Warum ich, warum wir?
Ja, auf jeden Fall. Also zumal mich mir das gedacht habe, wir haben halt in der Vergangenheit, wie du ja auch gerade gesagt hast, schon einiges durchgemacht mit der verpassten Teilnahme 2018, dann mit meinem Syndesmosebandriss für die Olympia-Qualifikation, wo wir dann auch nicht antreten konnten, uns dann intern uns quasi den Platz erkämpfen mussten, waren wir dann so weit gekommen und dann kam das nächste Ding und wir waren so, es kann doch nicht sein, dass es irgendwie immer in den wichtigen Momenten passiert. Und das hat mental schon sehr viel mit einem gemacht. Also ich habe auch lange gebraucht danach, um das zu verarbeiten.
Also beim Mannschaftswettbewerb konntet ihr nicht teilnehmen, am individuellen Wettkampf dann schon, am Ende Platz 16 für euch. Und ich kann mich noch an diese Bilder erinnern, wie Nolan dann sich teilweise ein bisschen über dieses Eis quälen musste. In dem Moment ist man ja machtlos. Wie bist du damit umgegangen?
Nicht gut auf jeden Fall. Nee, also es war schon, ich habe versucht halt, ihn auf dem Eis so gut wie es ging zu unterstützen, weil er war machtlos, ich habe versucht, ihm da irgendwie zu helfen, aber auch ich habe gemerkt, dass die 10 Tage ohne Partnertraining nicht das gleiche sind wie mit Partner. Von daher hatte ich auch zu kämpfen, durch diese Kühe zu kommen. Und wenn dann beide nicht fit sind, ist es eigentlich fast nicht möglich, durch so eine Kühe durchzukommen.
Der Fokus ist ja dann auch komplett weg, ne? Also die anderen genau. Athletinnen und Athleten haben natürlich die Möglichkeit, sich komplett auf diesen einen Tag oder diese zwei Tage vorzubereiten. Und das war für euch ja gar nicht möglich.
Nee, also ich weiß noch, wir hatten zwei Trainingstage, bevor dann unser Wettkampf losging. Und wir sind noch versucht, im zweiten Training direkt ein volles KP zu laufen, um einfach den Körper irgendwie anzukurbeln und irgendwie in Wettkampfmodus zu bekommen. Und das Kurzprogramm war auf jeden Fall nicht gut im Training. Und man hat dann auch einfach super viele Selbstzweifel bekommen, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, hier zu laufen, ob man sich hier nicht blamiert, so eine Performance rauszubringen. Und es war auf jeden Fall, allein der Schritt, diesen Wettkampf zu laufen, war schon eine Riesenentscheidung. Und dann halt ja auch nicht mal ansatzweise das zu zeigen, wofür man halt 8 Jahre gemeinsam gearbeitet hat, war schon ganz schön großer Dämpfer für Selbstvertrauen auf jeden Fall.
Aber wie geht man denn generell damit um, wenn der Partner oder man selber irgendwie Fehler macht, gerade bei wichtigen Wettkämpfen? Also macht man sich Vorwürfe oder kann man das unter den Teppich kehren?
Ja, also ich würde sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an, in welchen Elementen man auch Fehler macht. So Sprünge und Würfe, wenn ich da Fehler mache, das nervt mich immer sehr und ich bin dann auch immer enttäuscht, aber das passiert so, wenn es halt in so in Anführungsstrichen leichten Elementen passiert, wie so einer Todesspirale, ich glaube, daran nagt man dann länger oder wenn so eine Hebung runtergeht, weil das schon immer sehr viele Punkte sind. Im Endeffekt versuchen wir aber nicht irgendwie dem anderen da irgendeine Schuld zu geben. Wir sind gemeinsam in diesem Wettkampf drinne, wir werden gemeinsam bewertet und es wird Wettkämpfe geben, wo ich besser bin und es wird Wettkämpfe geben, wo er besser ist. Von daher macht es gar keinen Sinn, sich da irgendwie gegenseitig Vorwürfe zu machen.
Zur Todesspirale muss man auch sagen, die Todesspirale ist wirklich eine Todesspirale, denn wenn dein Partner den Halt verliert, dann hast du echt ein massives Problem, ne? Also da muss ja auch ein großes Vertrauen herrschen.
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt eigentlich in jedem Element, was wir zusammen machen, ist immer ein gewisses Risiko mit dabei, dass wenn einer von uns einen Fehler macht, der andere darunter leidet. Deswegen ist es auch bei uns super wichtig, dass wir immer konzentriert sind, auch bei leichten Elementen, damit halt keine unnötigen Stürze und Fehler passieren.
Von denen du ja mehr davon trägst, weil du ja auch durch die Luft gewirbelt wirst. Also dein Partner hat ja nicht so viel dann einzubüßen.
Genau, bei den Würfen auf jeden Fall. Da ist es dann mehr mein Ding. Jetzt zum Beispiel bei Hebungen würde ich sagen, im Endeffekt leidet wahrscheinlich der Partner mehr drunter, weil eigentlich alle Partner so erzogen werden, in Anführungsstrichen, dass sie immer erst die Partnerin beschützen, bevor es um einen selber geht. Also ich hatte bis jetzt noch nie einen Sturz, wo ich mich großartig verletzt habe, weil halt mein Partner sich immer unter mich geschmissen hat. Von daher Würfe ja, beim Rest würde ich sagen, leidet der Partner teilweise mehr.
Also du hast quasi einen Bodyguard auf dem Eis.
Ich habe einen Bodyguard, genau, würde ich auch so sagen.
Security Service. Ja, ist ja eine tragende Rolle, ne? Im übertragenen Sinne.
Auf jeden Fall.
So, jetzt hast du einen neuen Security Service seit 2023 an deiner Seite. Partnerwechsel zum russischen Eiskunstläufer Nikita Volodin. Ihr werdet hybrid trainiert, denn euer Trainer Dimitri Savin, der ist in Russland. Rico Rex und Knut Schubert, die sind in Berlin. Ihr beide trainiert in Berlin. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also mit unserem russischen Trainer sind wir viel auf Wettkämpfen unterwegs. Also der betreut uns eigentlich auf sämtlichen Wettkämpfen. Das hat einfach den Grund, dass ich mittlerweile sehr an ihn gewöhnt bin, auch schon von den Wettkämpfen mit Nolan. Das heißt, er weiß zu 100%, wie er uns im Wettkampfsbusiness zu behandeln hat oder wie er mit uns umzugehen hat. Er schreibt quasi auch die Programmpläne jede Woche auf, die wir dann in den Eiseinheiten absolvieren. Und unser Herr Schubert, mit dem wir sehr viel in Berlin trainieren, ist quasi für die Technik vor Ort verantwortlich. Also er schaut dann auch in Berlin, dass alle Elemente technisch richtig ausgeführt werden. Er ist unser Ruhepol auch vor allem, der uns dann nach den Wettkämpfen wieder ein bisschen runterbringt, uns wieder ein bisschen entspannen lässt, was auch sehr wichtig ist. Er ist Motivator, er versucht uns immer auch an unsere Limits zu pushen und dabei die positive Laune nicht zu verlieren. Also auch ein sehr wichtiger Teil. Rico hilft uns zwischendurch auch immer aus, aber vor allem auch in Sachen Planung oder was so mit dem Kontakt mit der Deutschen Eislaufunion angeht. Also er versucht uns da einfach auch sehr viel Arbeit abzunehmen.
Du hast ja mit Nolan vorher in Sotschi trainiert bei Dimitri Savin, bis der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Da du ja Soldatin bist, darfst du halt eben nicht ausreisen oder beziehungsweise nach Russland reisen. War das für dich eine große Umstellung am Anfang, dass du den Trainer nicht mehr da hast? Weil so eine direkte Ansprache braucht man ja dann doch irgendwie, ne?
Genau, also es war am Anfang schon erstmal wieder eine Umgewöhnung, weil ich halt so eng mit Dima vor allem in der Olympiasaison gearbeitet habe. Jetzt mittlerweile, es hat schon so ein halbes Jahr, würde ich sagen, gebraucht, ehe wir uns wirklich, jeder so wusste, was sind seine Aufgaben und auch ich als Sportlerin quasi mich zu 100% darauf einlassen konnte. Es war am Anfang erstmal ein bisschen schwieriger wieder, aber Herr Schubert hat uns da das Leben super leicht gemacht. Er ist einfach so eine positive Person und es macht so Spaß, mit ihm zu arbeiten, dass wir, glaube ich, jetzt sehr gut aufgestellt sind. Ich habe schon gemerkt, in Sotschi die Zeit im Training war schön. Daneben habe ich schon auch mein Zuhause immer sehr vermisst. Von daher war ich auch mal glücklich, dann nach den vielen Jahren Hin- und Herreisen auch mal wieder mehr in Berlin zu sein und bei meiner Familie.
Und anscheinend, ja, tut dir das auch sehr gut, denn ihr beiden, Nikita und du, ihr gehört jetzt mittlerweile mit euren Erfolgen zur internationalen Weltspitze. Hat sich damit auch so ein bisschen der Druck erhöht? Also spürst du diesen Druck und wie gehst du damit um?
Ja, also der hat sich auf jeden Fall sehr erhöht. Also es ist auch immer noch ein sehr ungewohntes Gefühl, vor allem in der letzten Saison auf einmal da oben mitzulaufen, hatten wir beide, glaube ich, gar nicht erwartet. Also wir wussten, wenn wir ja halbwegs unser Zeug zeigen, kommen wir so vielleicht in die Top 6 mit rein. Dass es jetzt Top 3 waren, waren wir, glaube ich, beide ein bisschen überwältigt. Habe ich dann bei der Europameisterschaft in Kaunas auch vor allem sehr stark zu spüren bekommen, nachdem wir dann das Finale, das Grand Prix-Finale gewonnen hatten, dass dann auf einmal alle irgendwie mehr präsent auf einen, also die Präsenz war auf einen gerichtet. Man hat irgendwie nur noch zu hören bekommen, ja, ihr müsst Gold holen, Gold holen, Gold holen, so. Dann hat man sich selber immer mehr Druck gemacht, dass wenn andere das erwarten, dass man sich das irgendwie auch selber von einem erwarten muss. Dann ging es natürlich erstmal gar nicht dort vor Ort. Und danach habe ich dann angefangen, ja, wieder bisschen mehr aufs Team zu vertrauen, auf mich selber zu vertrauen und das Umfeld so ein bisschen auszugrenzen. Und das versuchen wir auch in dieser Saison, das so anzugehen und nicht so sehr auf Erfolge und Platzierungen zu schauen, sondern mehr auf bei uns selbst zu bleiben und einfach unsere Leistung abzurufen und dabei Spaß zu haben.
Man muss ja sagen, dass auf einmal alle Scheinwerfer auf euch gerichtet sind, alle Augen auf euch. Denn lange Jahre waren ja Aljona Sawtschenko, Robin Scholkowi oder Aljona Sawtschenko und Bruno Massot das Maß aller Dinge. Wie war diese Zeit für dich? Also stehst du gerne im Rampenlicht oder bist du dann eher doch ein bisschen manchmal im Schatten unterwegs?
Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich einfach sehr, dass wir es jetzt geschafft haben, im Rampenlicht quasi zu stehen. Ich glaube, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, so das war immer mein Traum, mal ganz oben anzukommen und da mitlaufen zu dürfen. Und es ist für mich einfach auch eine Ehre, dass ich jetzt irgendwie ja dieses Luxusproblem habe, mich daran zu orientieren, wie ich mit dem Druck umzugehen habe. Ja, ich freue mich mehr darüber, als dass ich jetzt gerne wieder in den Schatten möchte, sagen wir mal so. Also ich mag es sehr, wo ich gerade bin.
Ich wollte gerade sagen, wieder schön an die Weltspitze Anfang Februar, beziehungsweise Anfang 2025. Da gibt es nämlich dann die nächste Möglichkeit bei der AOS Kunstlauf EM in Tallinn im Februar und bei den Weltmeisterschaften Boston im März ganz oben aufs Treppchen zu laufen. Das Interessante ist ja bei euch, EM und WM, die finden jährlich statt, hintereinander, also im selben Jahr. Ist das nicht so ein richtiges Mammutprogramm, was ihr da zu absolvieren habt? Zwei solche Großereignisse hintereinander?
Also ich muss sagen, ich habe mich halt mittlerweile daran gewöhnt. Von daher ist es mittlerweile irgendwie so ein Normalprogramm, halt immer eine EM und WM zu haben. Da ist es halt, finde ich, ganz schön aufgeteilt bei uns, dass wir halt so die ganzen so Challenger-Wettkämpfe, also die ein bisschen niederen Wettkämpfe halt in der ersten Hälfte haben, um erstmal wieder ins Wettkampfsgeschehen reinzukommen. Dann baut sich das auf mit den Grand Prix, wo es schon wichtiger wird und dann kommen so die wichtigen Sachen zum Ende hin. Von daher finde ich den Aufbau unserer Saison immer sehr schön, dass man halt auch Zeit hat, seine Programme erstmal einzulaufen und auch anzupassen und dann zum Ende hin halt erst die wichtigen Wettkämpfe kommen. Also ich mag das Konzept sehr.
Aber habt ihr auch schon irgendwelche Ziele gesteckt? Weil bei der EM gibt's ja quasi eine Revanche, ne?
Genau, das haben wir auch gesagt. Also die EM, da haben wir noch was offen. Da ist schon auf jeden Fall das Ziel, da ganz vorne mitzulaufen. Also wir wollen auf jeden Fall aufs Treppchen. Natürlich wäre es schön, wenn wir ganz vorne stehen würden. Das kommt dann halt von unserer Tagesleistung, ist dann davon abhängig. Aber ja, EM und WM wäre schon schön, wenn wir da beide Male aufs Podium wieder laufen könnten. Oder bei der EM zum ersten Mal.
Wir sind nämlich mit dabei. Wintersport im Ersten, eine perfekte Kombination. Könnt ihr alles in der ARD Sportschau im Fernsehen oder im Livestream verfolgen. Und wer sich zwischendurch eine tolle Portion Wintersport auf die Ohren gönnen möchte, der ist bei unserem Podcast hervorragend aufgehoben. Minerva Hase, Selina Grotjan oder Kira Weidle-Winkelmann. Hier kommt ihr euren Wintersportstars ganz nah, bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe es gerade kurz angedeutet, ihr beiden, ihr lebt und trainiert in Berlin. Wie kann man sich so einen typischen Trainingstag bei euch vorstellen?
Also der beginnt meistens so gegen 10.45 Uhr mit einer Erwärmung auf dem Land, wo wir dann erstmal unser Körper aktivieren, die Hebungen einfach alle einmal durchgehen, den Twist. Und danach geht's auch schon aufs Eis. Am Vormittag ist meistens Kurzprogrammtraining angesagt. Da laufen wir dann Teile von unserem Kurzprogramm, arbeiten an der Choreo. Dann haben wir eine kleine Pause, Mittagspause, wo wir was essen können dürfen. Und dann am Nachmittagabend geht's dann in die zweite Eisstunde, wo wir dann meistens die Kür trainieren oder am Ende der Woche dann auch volle Durchläufe von dem Programm machen. Und danach meistens noch entweder Abwärmen, Athletik, Ballett, was halt noch so am jeweiligen Tag ansteht.
Also ein Tag hat ja so 24 Stunden. Passt das überhaupt rein? Und ist das dann die komplette Woche? Also 7 Tage die Woche? Kann man sich das so vorstellen?
Also wir trainieren 6 Tage die Woche. Wir haben immer Mittwoch und Samstag quasi unseren halben Tag, wo wir immer so um 15 Uhr fertig sind und dann Sonntag komplett frei. Und die restlichen Tage sind wir schon viel beim Training. Also wir können zwischendurch auch mal nach Hause, weil wir kurze Wege haben. Aber der ganze Tag ist eigentlich mit Training gefüllt. Also da bleibt jetzt nichts Zeit für viel anderes.
Wer ist eigentlich ehrgeiziger von euch beiden, du oder Nikita?
Das ist tatsächlich wirklich tagesabhängig. Also ich muss sagen, wenn jetzt Nikita einen Wettkampf sich am Tag zuvor angeschaut hat von unseren direkten Konkurrenten und die sind gut gelaufen, kommt er meistens am nächsten Tag ins Training und ist hochmotiviert, noch mehr zu machen. Nee, ansonsten würde ich sagen, es ist sehr ausgeglichen. Also wir sind beide immer mit 100% dabei, so wie der Körper es halt an dem Tag zulässt und arbeiten auch wirklich jeden Tag konzentriert und versuchen immer ein Stück besser zu werden.
Ich glaube, das bringt auch nichts, ne? Wenn der eine dann irgendwie ehrgeiziger ist als der andere, da stellt sich dann irgendwann Unzufriedenheit auch ein, oder?
Ja, wirklich gar nicht. Also man merkt es an den Tagen, wo vielleicht der andere mal ein bisschen kaputter ist und man selber vor Energie strotzt. Das ist dann nicht so förderlich, wenn man das Gefühl hat, man wartet auf den anderen oder läuft dem anderen hinterher. Von daher ist es schon ganz gut so, wenn wir beide ungefähr auf dem gleichen Level sind.
Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr 6 Tage die Woche trainiert. Gibt es trotzdem irgendetwas, wie du deine Freizeit verbringst? Also hast du ein Hobby oder wie kommst du runter? Wie kannst du abschalten?
Also ich studiere tatsächlich noch nebenbei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Hobby ist zum Runterkommen.
Nein.
Aber man muss halt einfach sagen, so unsere Sportart ist ja schon eine Randsportart. Das heißt, ich werde jetzt nicht für mein Leben lang aussorgen. Das heißt, wir müssen dann schon noch nebenher schauen, für die Zukunft schon mal denken. Und da studiere ich halt Psychologie noch nebenher an der Humboldt-Universität. Ganz langsam und entspannt, aber so, dass man sich halt immer schon mal was abhaken kann. Und sonst, ich liebe es zu lesen. Also ich habe meistens mein Kindle irgendwie mit dabei, wo ich dann zwischendurch mal ein paar Seiten lesen kann. Oder genieße halt einfach dann die Zeit mit meinem Freund, mit Freunden, auch einfach mal auf der Couch sitzen und einen Film zusammenschauen.
Es ist ja auch total interessant. Also die Zeit, die du gerade verbringst bei Grand Prix, bei EMs, bei WMs, da werdet ihr ja als Amateure geführt. Hinterher kann man ja ins Profilager wechseln, da kann man dann so Shows laufen. Wäre das auch so ein Traum von dir? Also ich glaube, Aljona Savchenko und Robin Scholkowy machen das gerade, ne?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall was Schönes, was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, noch für so 1-2 Jahre nach dem Ende meiner Karriere zu machen. Wir haben ja auch jetzt schon immer mal Shows, dürfen ja bei Art on Ice mitlaufen, was so die größte Show in Europa ist. Das ist natürlich auch für den Geldbeutel mal nicht so schlecht, nebenher noch ein bisschen was zu verdienen, und macht super viel Spaß, mal nicht so diesen Wettkampfdruck zu haben, sondern einfach mal fürs Publikum und für einen selbst zu laufen.
Einfach mal aus Spaß laufen ist auch was Schönes. Wolltest du eigentlich schon immer Eiskunstläuferin werden oder was steht in deinem Freundesbuch drin?
Oh, ich weiß gar nicht, was in meinem Freund. Ich glaube, ganz früher stand mal Tierärztin drin. War dann relativ schnell wieder abgeschrieben. Nee, aber tatsächlich, ich habe ja mit 5 mit Eiskunstlaufen angefangen und seitdem habe ich eigentlich immer so den Traum gehabt, das halt zu meinem Beruf zumindest eine Zeit lang zu machen. Den Traum konnte ich mir jetzt erfüllen. Und ja, bis jetzt finde ich es schön und ich werde es auch hoffentlich noch ein paar Jährchen weitermachen.
Und das hoffen wir natürlich auch, und dass ganz viel Erfolg dich begleiten wird, beziehungsweise euch beide begleiten wird. Wir kommen gleich zum Ende dieser Folge, eine ganz, ganz großartige Folge, aber wir haben noch ein paar Fragen natürlich an dich. Hörst du eigentlich Podcasts und wenn ja, welche?
Tatsächlich bin ich noch nicht so im Podcast-Business drinne. Ich höre eher so Hörbücher und sowas. Ich versuche immer zwischendurch mal Podcast reinzufinden. Ich hab mir letztens mal einen tatsächlich über griechische Mythologie angehört. Ich finde das irgendwie faszinierend. Lese auch immer sehr gerne Bücher in diesem Genre. Von daher hat es mich da mal hin verschlagen. Und sonst halt ja mal von Sportlern, die mich auch interessieren und so. Ich glaube, Lukas Dauser hat da jetzt auch einen Podcast. So, da höre ich mal ab und zu rein.
Und neben deiner Folge in Powerschleife bei uns in der ARD-Audiothek gibt es natürlich noch viele weitere Angebote, unter anderem einfach Fußball mit Sven Pistor bei uns in der ARD-Audiothek. Mit dem Innenverteidiger des 1. FC Köln geht's um den FC, das Thema Wertschätzung und die Kunst, bei sich zu bleiben. Absolut hörenswert und überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn du magst, kannst du da gerne mal draufklicken online. Und jetzt haben wir noch eine kleine Bitte zum Schluss. Wir wollen ja am Ende der Saison eine Playlist erstellen mit den Songs der Wintersport Superstars, die hier im Podcast aufgetaucht sind. Da kann alles mit dabei sein, von Schlager über Pop bis Metal. Was ist denn dein derzeitiger Lieblingssong, den du gerne auf der Playlist haben wollen würdest?
Ich würde mal sagen, was ich so vor Wettkämpfen höre am liebsten, höre ich eigentlich immer Let Me Entertain You von Robbie Williams.
Ja, der kommt man auf Tour, ne?
Genau, also ich höre da immer sehr so schwungvolle Musik und das ist so ein Song, der in meiner Playlist nicht fehlen darf, um mich auf den Wettkampf vorzubereiten.
Also würdest du den Song auch gerne auf die Playlist packen?
Sehr gerne.
Sehr gut. Danke Robbie Williams für diesen Song. Und genau, ich habe es hier fein notiert. Ich bin mal gespannt, was am Ende alles auf diese Liste draufkommen wird. Jetzt wünschen wir dir und natürlich euch beiden erst einmal alles Gute für die kommende Wintersportsaison und dass du und ihr, man muss ja immer in zwei Personen sprechen, auch wenn wir jetzt alleine miteinander sprechen, dass ihr beiden natürlich weiterhin gesund bleibt.
Ganz lieben Dank auch für das Gespräch heute, das war sehr schön.
Ich danke dir und wir sind dann ab kommender Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Egal wo ihr seid und uns hört, abonniert uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Wir haben in den nächsten Wochen Großartiges für euch vorbereitet und geplant mit tollen Gästinnen und Gästen, also schaltet ein. Ich wünsche euch jetzt erst einmal eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.